Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Wenn es für das Klima verwendet wird, habe ich nichts dagegen.
Es gibt genug Steuern schon auf die Benzinpreise, also wir werden schon als alle vor genug geschrift. Und irgendwann langt's mal.
Das fände ich scheiße.
Und es würde auch im Geldbeutel sichtbar sein. Aber da ich wirklich sehr wenig tanke und fahre, wäre es bei mir wahrscheinlich noch akzeptabel.
Dann würde ich den Bahn nehmen. Ganz ehrlich.
Ja, die Bahn nehmen, weil einem das Auto vermiest wird. Große Aufregung den ganzen Tag. Hallo, hier zum Nachtmagazin. Es geht um die Vorschläge, die heute aus dem Umweltbundesamt ans Klimamaßnahmen nach außen gedrungen sind. Bis zu 70 Cent mehr für den Liter Sprit. Das ist eine Idee aus einer Studie, mit der die deutschen Klimaziele für das Jahr 2030 erreicht werden sollen. Große Emotionen, obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, wir bewegen uns im roten Bereich, was unser Verkehrsverhalten angeht. Können wir so weitermachen, wenn wir es mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinen?
Auf Deutschlands Straßen kommen noch immer zu viel Treibhausgase aus dem Auspuff. Das muss sich ändern, wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen will, so das Umweltbundesamt. Die Emissionen müssen bis 2030 drastisch sinken. Von 167 Millionen Tonnen Treibhausgasen auf dann 95 bis 98 Millionen Tonnen. Das wäre eine Verminderung um bis zu 42%. Also extrem ehrgeizig.
Das Ganze geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir reden hier von einer Dekade der Verkehrswende. Es braucht die richtigen Entscheidungen jetzt.
Die Deutschen lieben ihr Auto und viele lieben die schnelle, freie Fahrt. Das Umweltbundesamt schlägt ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 vor. Die Forderung gab es schon häufiger. 2013 wollte das auch die SPD. Nur gekommen ist ein Tempolimit bis heute nicht.
Politik orientiert sich meistens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und die alle wissen, dass das Verkehrsministerium, aber auch das Wirtschaftsministerium hier oft auf der Bremse stehen.
Dienstwagen und Pendlerpauschale. Zwei Möglichkeiten, beruflich bedingte Kosten fürs Autofahren von der Steuer abzusetzen. Im Klimaschutzpaket der Bundesregierung soll die Pendlerpauschale sogar noch erhöht werden. Das Umweltbundesamt fordert die komplette Abschaffung von beidem.
Wenn man ganz ehrlich ist, wer profitiert denn davon? Das sind ja nun hauptsächlich die Gut- und Besserverdiener, die auch die Pendlerpauschale ansetzen können bei ihrer Steuererklärung. Wer wenig verdient und wenig Steuer zahlt, hat ja fast nichts davon.
Und dann ist da noch die Dieselsteuer. Wer viel Auto fährt, freut sich über geringen Verbrauch und relativ niedrige Spritpreise. Das Umweltbundesamt schlägt vor, die Steuerbegünstigung beim Diesel zu streichen. Der Liter Diesel könnte so bis 2030 um mindestens 70 Cent teurer werden.
Wir sind natürlich überrascht, dass das jetzt so eine große Aufmerksamkeit erhält und haben das jetzt publiziert und sind der Meinung, dass sich viele das durchlesen sollten und vielleicht bei dem einen oder bei der anderen auch nochmal das Umdenken einsetzt, dass auch die preispolitischen Maßnahmen eine wichtige Stellschraube sind, die man drehen muss, auch wenn sie sehr unbequem sind.
Die Wissenschaft schlägt vor, die Politik realisiert. Viele Ideen des Umweltbundesamtes für den Verkehrsbereich sind nicht neu. Bislang hat sich aber keine Regierung getraut, sie auch umzusetzen.
Werner Eckert ist Leiter der SWR Umweltredaktion. Sie sind gerade in Madrid bei der Weltklimakonferenz. Schönen guten Abend. Sind da hautnah dabei, wie sich die Experten die Köpfe zerbrechen, wie man die globale Erwärmung abschwächen könnte. Jetzt bringt das Umweltbundesamt dieses Papier auf den Tisch. Ist das in der Linie der Maßnahmen, die da in Madrid gewälzt werden?
Im Grundsatz schon, weil es hilft, umzusetzen, was Deutschland längst zugesagt hat, nämlich seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um 40% zu senken. Der Verkehr ist da besonders gefragt, weil da es in den vergangenen Jahren eher einen Anstieg gegeben hat als eine Reduktion. Insofern muss da schon deutlich und viel passieren, ist auf Linie.
Aber warum wird das nicht umgesetzt?
Nun, weil eine Behörde, gerade eine Umweltbehörde, natürlich einen konsequent am Klimaschutz orientierten Vorschlag macht, ein Konzept ausarbeitet. Das geht dann in das zuständige Ministerium, das wäre das Bundesumweltministerium. Und dort wird entschieden, ob man und welche Teile man davon in eine Unterhandlung mit anderen Ministerien wiederbringt, hier konkret mit dem Verkehrsministerium. Insofern ist das also weit, weit vor einer politischen Entscheidung. Entscheiden müssen sowas ja immer die Politiker. Und die haben ja schon beim Klimapaket der Bundesregierung solche Papiere, Vorschläge von Behörden und von Wissenschaftlern eher als Anhalt genommen und nicht wirklich umgesetzt, weil sie politisch entschieden haben, dass sie den Bürgern das nicht zumuten wollen.
Jetzt suchen ja alle nach Möglichkeiten, die auch wirklich was bringen. Was meinen Sie, Herr Eckert? Bringen wir die Leute eher durch Zwang zum Klimaschutz oder muss man die Leute mitnehmen, beschenken? Wie sieht da der Weg aus?
Also ich denke, eine Mischung wird das am Ende machen, dass man auf der einen Seite solche Vergünstigungen wie beim Kauf von Elektroautos gewährt, aber auf der anderen Seite eben auch deutlich macht, dass zum Beispiel Benzin deutlich teurer wird, deutlicher als das die Bundesregierung bisher lang vorhat. Das heißt ja nicht, dass man die Menschen bestraft. Die können sich darauf einstellen. Das kommt nicht jetzt und kalt, sondern in den nächsten 11 Jahren sukzessive. Und das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um zu steuern. Das ist kein Zwang, sondern ein Anreiz sozusagen auf einer ganz anderen Ebene.
Dankeschön, Werner Eckert, der jetzt gerade in Madrid ist bei der Weltklimakonferenz und da dieses Papier des Umweltbundesamtes für uns bewerten konnte. Dankeschön.
Gerne.
Ob die aktuelle Klimapolitik ausreicht oder ob man noch eine Schippe mehr Klimaschutz nachfordern kann, das ist auch eine Frage für die SPD, wenn sie sich morgen zu ihrem Parteitag in Berlin trifft. Nachforderungen nach Verhandlungen beim Koalitionspartner in mehreren Bereichen sind der Dreh- und Angelpunkt, wenn die SPD ab morgen ihren Weg in die neue Zeit beschreiten will. Das neue Führungsduo Esken Walter Borjans soll jetzt einen Kurs vorgeben, nachdem es offiziell gewählt wird. Und ein Duo wird auch noch interessant. Es ist eher Duell als Duo. Bei der Wahl zum SPD-Vize tritt Juso-Chef Kühnert gegen Arbeitsminister Heil an. Ein spannender Parteitag.
Jetzt steht er, der Leitantrag für den Parteitag. Aufbruch in die neue Zeit. Darin der Auftrag ans neue Führungsduo, mit der Union noch einmal Gespräche zu führen. Ein höherer CO2-Preis, eines der Ziele der SPD.
Es muss weitergehen mit der Frage massiver Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Und es muss auch weitergehen mit arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, also etwa vor allem einen Mindestlohn von 12 € anzustreben.
Sie werden nachvollziehen können, dass es nicht die reine Lehre sein kann dessen, wovon wir überzeugt sind. Das ist das Wesen eines Kompromisses, aber es geht in die richtige Richtung.
Nur die richtige Richtung? Saskia Esken weiß, dass viele Genossen mehr von ihnen erwartet haben, sich vor allem ein schnelles Ende der Großen Koalition wünschen. Das wird auf dem Parteitag für Gesprächsbedarf sorgen. Der linke SPD-Flügel will gar einen Initiativantrag einbringen, der eine Abstimmung über die GroKo erzwingen soll.
Jetzt sollten wir endlich ernst machen. Und dazu heißt es auch, dass wir die Große Koalition verlassen müssen, weil wir sehen, dass wir in der Großen Koalition unser Profil nicht schärfen können.
Doch mit einem klaren GroKo aus zu Nikolaus rechnet kaum jemand. Aber eine Personalie könnte hier im Saal für kontroverse Wortmeldungen sorgen. In die neue Zeit wollen sowohl Bundesarbeitsminister Heil als auch Juso-Chef Kühnert die Sozialdemokraten führen. Sie streiten sich um den Posten des stellvertretenden Parteivorsitzenden. Auch beim Presseabend das Thema. Manch SPDler wünscht sich als Kompromiss einfach einen Vizeposten mehr.
Ich wäre dafür, wenn beide reinkämen, Hubertus Heil und Kevin Kühnert, weil wir die beide brauchen. Und wollen wir mal gucken, wie das morgen geht.
Morgen steht aber zuerst Ihre Wahl auf dem Programm. Damit die Parteitagsdelegierten Esken und Walter Borjans als neue Doppelspitze einsetzen können, muss aber vorher die Satzung geändert werden. Dann folgt ihr großer Auftritt.
Ist deine Rede eigentlich schon fertig? Nee, oder? Meine auch nicht.
Donald Trump ist gerade samt Gattin erst wieder vom NATO-Geburtstag zu Hause gelandet. Da wird er heute sofort auf den Boden der US-amerikanischen Innenpolitik zurückgeholt. Stichwort Amtsenthebung. Impeachment-Verfahren. Das Repräsentantenhaus mit seiner Vorsitzenden Pelosi hat heute offiziell Anklage für so ein Amtsenthebungsverfahren beantragt. Das ist die Voraussetzung, um später überhaupt für oder gegen Trump abstimmen zu können. Aus Pelosis Sicht ist der Fall klar, der Präsident habe seine Macht auf Kosten der nationalen Sicherheit missbraucht. Pelosi wirft Trump vor, Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten zu haben, weil er Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen erzwingen wollte. Stefan Niemann, Nancy Pelosi hat jetzt offiziell die Amtsenthebung beantragt. Muss Trump jetzt schlecht schlafen?
Na, ich glaube, der schläft schon eine ganze Weile schlecht, denn es droht ihm ja seit Monaten Ungemach. So lange laufen ja schon die Ermittlungen in diesem Impeachment-Verfahren. Aber das ist ein dickes Brett. Die Verfassungsväter wollten das auch so, dieses Verfahren, den Präsidenten aus dem Weißen Haus zu hebeln. Das ist ja dann das Ergebnis, wenn es dazu kommen würde. Das soll eben nicht zu leicht gemacht sein. Und dass dieser Tag heute ein Zwischenschritt. Nancy Pelosi gibt grünes Licht, will auch ihren zögerlichen Demokraten, da gibt es durchaus ein paar, nochmal signalisieren, es gibt keine andere Wahl, wir müssen diese Demokratie gegen diesen Präsidenten verteidigen. Und jetzt bekommt also der Justizausschuss den offiziellen Auftrag, die Anklagepunkte zu formulieren. Darüber wird dann erst im Ausschuss noch abgestimmt, dann erst wäre der Weg frei für die Abstimmung im Repräsentantenhaus, wo ja die Demokraten bekanntlich die Mehrheit haben.
Die Demokraten wollen ihn auf jeden Fall aus dem Amt raus haben. Aber klar ist, er braucht natürlich auch dann Zweifler bei den Republikanern. Die haben im US-Senat die Mehrheit. Gibt's Anzeichen, dass sich irgendjemand von seiner eigenen Partei von ihm abwendet?
Nein, jedenfalls nicht öffentlich. Wir haben eher den Eindruck, dass die Republikaner durch diesen Impeachment-Ermittlungsprozess, der es ja bis jetzt noch ist, eher zusammenrücken. Die wirken ein bisschen wie seine Leibgarde, fast zumindest diejenigen, die sich durchaus aggressiv verteidigend in den Ausschüssen zu Wort gemeldet haben und die ja das gesamte Impeachment-Verfahren für fragwürdig und unfair halten. Man muss dazu aber wissen, dass viele dieser Republikaner ihr politisches Schicksal, ihr eigenes politisches Schicksal eng mit dem Präsidenten verknüpfen, denn 2020 im November, also im kommenden Jahr, wird ja nicht nur der US-Präsident neu gewählt, sondern auch viele andere Politiker, ein Drittel der Senatoren und eben auch die Abgeordneten, die 435, stehen zur Wiederwahl. Insofern, solange die Republikaner das Gefühl haben, dass die öffentliche Meinung sich nicht bewegt, und das tut sie nicht im Moment, viele halten das Impeachment-Verfahren für fragwürdig oder unnötig. Und insofern gibt es kein Anzeichen dafür, dass die Republikaner sich im Moment von Trump abwenden.
Stefan Niemann, Dankeschön, live nach Washington. Und auch der französische Präsident hat es im Moment nicht gerade gemütlich zu Hause. Generalstreik heute gegen Emmanuel Macron. Es sind die größten Proteste, die es bisher gegen seine Politik gegeben hat. Und davon waren ja einige. Es geht um die Rentenreform. Das französische System ist teuer. Bei einem Renteneintrittsalter von 62 Jahren, einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80,9 Jahren und einer Durchschnittsrente von 1.600 Euro pro Monat. Außerdem gibt es Sonderregelungen für 42 Branchen und die Menschen aus diesen Branchen wollen ihre Privilegien auf keinen Fall aufgeben.
Allein in Paris haben heute laut Gewerkschaft CGT 250.000 Menschen demonstriert. 65.000 sollen es laut Innenministerium gewesen sein. Besonders stark vertreten Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Sie befürchten, viel zu verlieren, so wie Thierry Würz, der Physiklehrer in einem College ist. Wir werden alle mehr arbeiten und weniger Rente rausbekommen. Konkret zwischen 700 und 1.000 Euro weniger Rente für Lehrer. Und das entspräche ungefähr einem Drittel der monatlichen Nettorente. Lehrer verdienen in Frankreich weniger als deutsche Lehrer. Und auch die Rente liegt deutlich unter dem, was pensionierte Lehrer in Deutschland bekommen. Wir sind in einer Gesellschaft, in der vieles schlecht läuft. Die Stimmung ist schlecht, die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind schlecht. Man muss immer länger arbeiten, immer, immer länger. Die Leute sind arbeitslos, sie landen auf der Straße und gleichzeitig werden die Reichen immer reicher. Thierry Würz ist mit diesem Gefühl nicht allein und so entlädt sich die Unzufriedenheit einiger Franzosen heute bei den landesweiten Demonstrationen. Es kommt unter anderem zu Krawallen und Zusammenstößen mit der Polizei in Nantes, Bordeaux und Paris. Aber die große Mehrheit der Demonstranten protestiert friedlich. Im Nah- und Fernverkehr ging fast nichts. Das öffentliche Leben in Paris war praktisch lahmgelegt. Die Angestellten der Bahn genießen das Privileg, teilweise mit Mitte 50 in Rente gehen zu dürfen. Deutlich früher als der Durchschnittsfranzose. Das wollen sie auf keinen Fall aufgeben. Unser Sonderrentensystem hat seine Berechtigung. Mit den Streiks heute, morgen und übermorgen demonstrieren wir unsere Entschlossenheit. Es bleibt ein Kräftemessen zwischen den Streikenden auf der einen Seite und der Regierung unter Präsident Macron auf der anderen. Die Rentenreform gilt weiterhin als die grundlegendste Reform des Präsidenten. Heute gab es keinerlei Signal, dass er bei diesem wichtigen Projekt einlenken wolle.
Diese App aus China ist der Renner und verbreitet sich rasend auf der ganzen Welt. TikTok, eine Plattform für Videos, die viele Nutzer lieben. Aber TikTok macht Unterschiede bei den Nutzern. Moderatoren zensieren nämlich, wer sich wie prominent zeigen darf und wer nicht.
Unterhaltsame Videos, nur wenige Sekunden lang. Rund 800 Millionen vor allem jungen Nutzer hat TikTok weltweit und macht so Plattformen wie Facebook und Instagram Konkurrenz. Doch die bunte Welt hat Schattenseiten, denn TikTok, das einer chinesischen Firma gehört, hat absichtlich die Reichweite bestimmter Videos begrenzt. Clips, in denen Menschen mit Übergewicht oder Behinderungen zu sehen sind, wurden von Moderatoren offenbar gezielt versteckt. Das haben deutsche Internet-Experten herausgefunden.
Da passen vielleicht Behinderte oder Menschen mit einem entstellten Gesicht, mit einem großen Muttermal oder irgend sowas, nicht in das Bild dieser Fröhlichkeit und Harmonie, die da transportiert werden soll.
TikTok räumte das Vorgehen heute ein. Man habe Betroffene vor Mobbing schützen wollen. Dennoch, Datenschutzexperten machen sich Sorgen. Das Netzwerk steht schon länger in der Kritik. Es könnte Daten zensieren oder sammeln und an staatliche Stellen weiterleiten.
Selbst wenn die Daten zunächst nur für die Werbung gedacht waren, so sind sie eben doch geeignet, um eben auch Menschen über ihre politischen und anderen Interessen zu profilieren. Und genau diese Form der Auswertung, die ist durchaus denkbar und kann natürlich auch dann mit den geltenden chinesischen Gesetzen durch den chinesischen Staat erfolgen.
Auch die Tagesschau experimentiert seit einigen Wochen mit TikTok. Mit politischen Inhalten, auch China-kritisch. Reichweitenbegrenzung eigener Videos durch Moderatoren hat man hier noch nicht festgestellt. Und trotzdem.
Wir als Tagesschau müssen das ganz genau beobachten. Sollte es dort trotzdem zu solchen Regeln kommen, zu solchen Moderationsregeln kommen, dann müssen wir sehr genau überlegen, ob wir als Tagesschau eine solche Plattform unterstützen, indem wir sozusagen unseren guten Namen hergeben.
Bisher ist die Tagesschau auf TikTok sehr erfolgreich. Videos mit kritischen Inhalten, auch zu China, wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht unterdrückt.
Die besten Videos zum Angeben konnte man letzte Nacht auch wieder hier an dieser Stelle machen. 3, 2, 1. Countdown für den berühmtesten Weihnachtsbaum der Welt. New York vom Rockefeller Center. Natürlich wird der traditionell schon in der Adventszeit angeknipst. Am Heiligabend wird sich das ja auch gar nicht mehr lohnen. Man braucht das schon irgendwie, so einen Weihnachtsbaum mit Lichtern, um richtig in Stimmung zu kommen. Und so machen das immer mehr Leute auch zu Hause. Der Baum wird früher gekauft und aufgestellt.
Es wirkt fast so, als hätten wir die Zeit vorgespult, als wäre schon morgen Weihnachten. Oder warum suchen Sie alle jetzt schon nach einem Christbaum? In diesem Pflanzenmarkt in Fellbach bei Stuttgart wartet er schon seit November auf Käufer.
Hat jetzt vielleicht mit dieser Tradition nicht allzu viel zu tun. Einfach ein schönes Schmuckstück.
Im Akkord werden sie schon jetzt, eigentlich 3 Wochen zu früh verpackt.
Der hintere ist schön.
Wobei, was heißt heute schon zu früh? Die Investition muss sich ja auch lohnen.
Ich bin einer, wo schmückt eigentlich erst schon Heiligabend. Meine Frau, die will eher früher.
Woran liegt das?
Ich sag, für mich ist eher die Adventszeit die schöne Zeit, die Weihnachtszeit. Und für mich ist eigentlich so nach Weihnachten, also nach dem Heiligabend, Weihnachten schon bald vorbei.
Ach, was war das schön, als noch das ungeschriebene Gesetz galt. Der Christbaum steht erst an Heiligabend. Als das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaumes quasi das Vorspiel zur Bescherung war. Hält denn heute niemand mehr an dieser Tradition fest?
Ich kaufe meinen Weihnachtsbaum kurz vor Heiligabend, weil er wird das dementsprechend aufgebaut und geschmückt.
Weihnachten ist ab 24. Dafür steht er bei uns dann lange.
Ob früher oder später.
Eine schöne Adventszeit.
Ganz ohne Christbaum will hier keiner. Er ist eben mein nadelndes Stück Weihnachtsglück.
Ach, und fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Schnee für romantische weiße Weihnacht. Aber jetzt gibt's erstmal Regen.
Heute Nacht breiten sich von Norden Regenwolken aus, dabei windig, an der See stürmisch. Im Süden und Südosten teils klar, teils neblig und dort beginnt der Tag gebietsweise mit Nebel- und Hochnebelfeldern, die aber weitgehend der Sonne weichen. Gleichzeitig breiten sich die Regenwolken bis zur Mitte aus, wo örtlich gefrierender Regen für Glätte sorgen kann. Am Tag im Dauernebel wieder Werte um den Gefrierpunkt, an den Alpen nochmal zweistellige Werte. In der Nacht zum Samstag an der Nordsee bis 8, in Niederbayern bis minus 3 Grad.
Soweit alles, was wir heute zu dem Tag zu sagen haben. Das Nachtmagazin sagt Tschüss. Hier kommt jetzt der Krimi Wolfsland und die nächsten Nachrichten hat Ralf Baudach in der Tagesschau gegen 1.50 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht.